Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Hallo, sagt Konstantin Hirsch. Heute begeben wir uns wieder auf einen kleinen Spaziergang, und zwar örtlich und historisch. Wir schauen nämlich auf die Ketschen-Vorstadt, die sich in den letzten 20 Jahren, ja, auch wenn ich in den Spiegel schaue, deutlich mehr verändert hat als ich. Und dafür mache ich einen kleinen Abstecher rüber auf die Mauer zu den Kolleginnen und Kollegen der Wohnbau.
Hallo, wen habe ich denn heute zu Gast in Markt 1?
Ja, einmal Ulrich Pullmann. Ich bin der technische Leiter der Wohnbau. Ja, und von daher ja, mit den Sanierungsgebieten doch sehr viel befasst.
Mein Name ist Silke Neumann. Ich bin Leitung der Sanierungsabteilung und wir führen Trägermaßnahmen für die Stadt Coburg durch.
Jetzt muss ich gleich mal kurz einhaken. Wir müssen Trägermaßnahmen ganz kurz bürgernah erklären.
Das sind freiräumliche oder auch Hochbaumaßnahmen, die wir im Auftrag der Stadt Coburg durchführen. Wir sind ja seit 1972 Sanierungsträger für die Stadt Coburg und führen da also Maßnahmen baulicher Art für die Stadt durch.
Also wenn die Stadt sich überlegt hat, wir wollen das ein bisschen anders haben, dann gehen wir zur Wohnbau, klopfen an und fragen, hier, da, kümmert euch mal drum. Sehr salopp formuliert.
Fast. Ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da nicht noch viele, viele Entscheidungsprozesse drin wären, aber ungefähr so im Großen und Ganzen. Und auch die Ketschen-Vorstadt war ein solches Projekt. Eröffnung Ernstplatz am 2. Mai. Ist das der Schlussstrich unter dieses ganze Projekt? Können wir jetzt sagen, wir sind jetzt fertig damit?
Da muss man vielleicht früher einsetzen. 2008 fand ja der städtebauliche Wettbewerb statt. Es war ja mehrere Bauabschnitte unterteilt. Das Konzept zieht sich quasi vom Säumarkt und sogar noch vor dem Ketschentor in der Nähe vom Gericht über das Ketschentor, wie gesagt, Säumarkt, Albertsplatz, zur oberen Ketschengasse, Rosengasse, die aktuell ja noch nicht umgesetzt wurde, dieser Teilbereich. Der Lückenschluss muss noch stattfinden, bis zum Ernstplatz am Viktoriabrunnen. Also wir haben viele Teilbereiche schon geschafft, aber eben noch nicht alles.
Das erklärt aber jetzt auch gleich, warum so ein Projekt nicht von heute auf morgen geht, sondern ewig lang dauert, weil einfach auch viel, viel zu tun ist. Wie ging denn das los? Wie kam denn damals die Wohnbau dazu, sich damit zu beschäftigen?
Es gab ja einen Stadtratsbeschluss. Man hat Missstände erkannt, besonders am Albertsplatz.
Wie waren die?
Das war ja früher, ich kann mich selber noch gut dran erinnern, als Schulkind, Parkplatz, der viel befahren war, zentral gelegen, ein ständiges Kommen und Gehen und auch verkehrlich nicht ganz ungefährlich. Aber es war eben kein Platz, wie es sich jetzt darstellt, zum Verweilen und zum Ausruhen und als Treffpunkt für die Bürger. Und dieser Missstand wurde erkannt und dann fängt die Maschinerie an zu laufen. Es werden Stadtratsanträge eingereicht, es werden Beschlüsse gefasst und dann fängt man in der Regel mit städtebaulichen Wettbewerben an, um möglichst viel Qualität ins Quartier auch zu bringen, mit Hilfe natürlich auch immer der Fördergeber.
Parkplatz und Linden, da erinnere ich mich auch noch dran. Das hat mich mein Fahrlehrer immer abgeholt.
Und Bratwurstbude natürlich.
Das war, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch eine große Diskussion, dass die dann da nicht mehr ist. Jetzt ist ja der Albertsplatz ganz garantiert ein Schmuckstück geworden. Also kam ein Postkartenpanorama von Coburg, wo irgendwie nicht der Albertsplatz drin ist. Jetzt ja in den letzten Tagen auch nochmal mit dem Sonnensegel versehen, hat sich auch noch was getan. Das Ganze zieht sich aber, das haben Sie ja gerade gesagt, eigentlich auch die Ketschengasse mal runter. Gehen wir mal Richtung Gericht vor. Das ist so der Bereich, da wo die 20-Zone anfängt, wo dann auch der Gehweg schön und anders gemacht ist. Und dann treffen wir das Ketschentor. Und wie war denn das vorher? Da tue ich mir jetzt schwer, mich daran zu erinnern. Der Albertsplatz ist präsent, aber wie war die untere Ketschengasse vorher bis zum Säumarkt oder so?
Naja gut, ganz früher muss man sagen, war ja also die historische Straße, also die von Nürnberg gekommen ist bis Erfurt, also das war im Prinzip erstmal...
Wie weit zurück gehen wir jetzt?
Jetzt gehen wir, glaube ich, schon fast ins Mittelalter. Aber wie gesagt, daraufhin hat sich natürlich später die Bundesstraße im Prinzip auf derselben Trasse manifestiert. Also das heißt, die Bundesstraße, die B4, ging früher durch Coburg. Also die ging praktisch die Ketschenstraße vor, ging dann in die Ketschengasse, quer über den Marktplatz, über die Schwitt und den Steinweg dann wieder raus. Also so, das war im Prinzip der Background. Also der komplette überörtliche Verkehr ging quer über den Marktplatz. Also so hat man ursprünglich mal gestartet. Und wie gesagt, dann hat man natürlich irgendwann mal die Ortsumgehung gebaut, die neue B4 gebaut. Dann hat man natürlich den Verkehr weggenommen, aber grundsätzlich war die Durchfahrt noch komplett möglich. Und so nach dem Krieg oder so mal mit dem Wirtschaftswunder, nachdem halt wirklich der Verkehr jährlich zugenommen hat, war das dann natürlich schon ein Problem, dass man sich also als Fußgänger in der Stadt schon relativ schwer getan hat. Und das war im Prinzip, glaube ich, auch der Anlass, dass man gedacht hat, vielleicht muss man das mal neu denken, vielleicht sollte die Innenstadt schon mehr den Fußgängern zur Verfügung stehen, wie jetzt sich nur nach dem Auto auszurichten.
Und dann kam letztes oder vorletztes Jahr dann auch Jubiläum von der Fußgängerzone gefeiert. Das war dann so der erste Schritt, wo dann gesagt wird, so, jetzt machen wir mal den Durchgangsverkehr raus. Aber wir bleiben auf der anderen Seite des Marktplatzes, denn ich glaube, da haben wir auch viel zu erledigen. Ich erinnere mich noch dran, da war dann die Straße weg. Da war Erdboden, da waren Rohre, da waren Kabel. Also da sieht man erstmal, was so unter so einer Oberfläche ist. Und trotzdem waren da ja auch noch Leute, die gewohnt haben, die in die Wohnungen mussten. Es waren Geschäfte, die betrieben werden mussten. Es ist, glaube ich, nicht alles so einfach, das zu koordinieren. Ich erinnere mich, dass es da was, sowas wie ein Baustellenbude, Baustellenbüro oder sowas gab, so als Kummerkasten-Ansprechpartner.
Genau, man hat es erkannt, dass das natürlich nur erstens mal mit vereinten Kräften und zweitens mit Hilfe von dem Baustellenmarketing ja bewältigbar ist und hat da auch eine breite Akzeptanz versucht zu schaffen bei den Gewerbetreibenden, hat die Menschen vor Ort mitgenommen und immer auf dem Laufenden gehalten, hat Aktionen durchgeführt, auch um die Gewerbetreibenden zu unterstützen und die Frequenz zu erhöhen. Aber natürlich ist es unbestrittenermaßen schon so, dass den Anwohnern in der Regel schon einiges abverlangt wird.
Aber wenn man sich es jetzt anschaut, ich glaube, den Zustand vorher möchte auch keiner mehr zurück.
Nee, das ist schon so. Also es wird natürlich alles wunderbar angenommen und ist ja auch toll, was da entstanden ist. Und die Qualität sucht auch seinesgleichen. Also man sieht es ja immer wieder, wenn man da mal Besuch von außerhalb hat, wie begeistert die Menschen eigentlich sind von dem neuen Platz und dem ganzen Quartier eigentlich. Es hat ja auch dazu geführt, dass sich neue Gewerbetreibende angesiedelt haben oder auch, dass Private ihre Häuser saniert haben. Und so wurde das Gebiet insgesamt deutlich aufgewertet und ist lebens- und liebenswerter geworden.
Das ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt, dass in dem Rahmen jetzt nicht nur der öffentliche Bau stattgefunden hat, sondern dass auch die privaten Eigentümer da mit reingeholt wurden. Wie geht man damit ran? Wie kann man die überzeugen zu sagen, wir machen jetzt diese große Sanierung und wie können wir euch davon überzeugen, da jetzt mitzumachen, damit am Schluss alles schön ist?
Naja, der Prozess wird ja immer unter Bürgerbeteiligung durchgeführt. Also man versucht da schon, die Menschen mitzunehmen. Also jeden Bürger Coburgs und jeder Interessierte darf sich einbringen. Es gibt von Bürgertreffs über Versammlungen, Informationsveranstaltungen, aber eben auch die Baubude, die unten im Ketchentor installiert war, war als Treffpunkt für die Bürger immer präsent und hat dazu beigetragen, dass man da auch informell sich mal Informationen holen konnte.
Wenn wir dann jetzt mal weiterschauen, ich habe zu der Zeit dann, wir sind jetzt irgendwann so um 2010, 2011 rum gedanklich bei mir, da habe ich beim Radio damals angefangen und da war einer meiner ersten Jobs, runtergehen und Indiana Jones befragen. Denn wenn man in einer alten Stadt buddelt, dann findet man immer irgendwelche historischen Dinge und das hält dann so eine Baumaßnahme erstmal auf. Wissen Sie noch, was da gefunden wurde, was man sich da angeschaut hat? Ist das noch präsent?
Nicht wirklich. Also wie gesagt, 2010 ist auch aus meiner Anfangszeit, ich habe das auch noch auf dem Ding vom geistigen Auge, dass man da eifrig gegraben hat. Aber was jetzt am Albertsplatz konkret gefunden wurde, könnte ich gar nicht sagen. Also eine der letzten Maßnahmen war ja der Pausenhof auch von der Lutherschule, der gehört ja im Prinzip auch zu dem Ensemble dazu. Da waren wir vor 5 bis 6 Jahren, da hat man dann auch historische Fundamente gefunden. Also wie gesagt, die wurden dann auch fein säuberlich freigelegt und dokumentiert. Also die sind alle so irgendwo mittelalterlichen Ursprungs. Und ähnlich hat es sich wohl auch am Albertsplatz verhalten. Also das war alles so aus dem 14., 15. Jahrhundert, glaube ich.
Und das mit den archäologischen Grabungen, das ist natürlich schon immer so, ne? dass sie komplexe Untersuchungen nebenbei, bei so Waves-Maßnahmen sozusagen, immer da haben. Also sie haben erst die Leitungsträger, aber auch da sind archäologische Grabungen, weil wir ja in diesem historischen, innerstädtischen Bereich unterwegs sind und dann aber auch Kampfmittel-Untersuchungen. Ja. Und die sind da, also die Fachleute vor Ort und begleiten das, egal ob da was gefunden wird oder nicht, aber die sind erstmal da und können dann auch einen Baustopp veranlassen und dann erstmal.
Und dann sind wir wieder im Stadtrat und müssen uns rechtfertigen.
Genau, warum? Dann weißt du, ne? Dann weißt du, eine Notgrabung muss dann gemacht werden.
Nein, aber wie gesagt, man sieht, da ist wirklich ein Heer von Gutachtern und ja. Dinge unterwegs. Und wie gesagt, die wollen natürlich alle bezahlt werden. Wie gesagt, die sind im Prinzip auch gesetzlich verpflichtet, das zu tun. Aber wie gesagt, das sieht natürlich oft niemand. Ne? Wir haben mittlerweile ja Nebenkosten in Größenordnungen von 30%. Also früher war immer so klassisch, hast du den Kopf gehabt, Planungsleistung 10%. Also das hat man lang hinter sich gelassen. Ne? Das macht es natürlich nicht einfacher. Und wie gesagt, das dann auch vorauszusehen, da kommt was, da kommt nichts, weil die Annahme, die man trifft, ist eigentlich fast immer falsch, entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig.
Ja, vor allem muss man es zeitlich eigentlich mitdenken, ohne dass man weiß, kommt wirklich was, in welcher Größenordnung. Und monetär muss man es auch mitdenken, weil die Leute natürlich auch Geld kosten und das über die Maßnahme generiert und bezahlt wird.
Bei den Archäologen, das waren dann nicht nur ein, zwei, sondern das waren, glaube ich, fünf oder so, die dann da einfach richtig schön mit kleinem Schäufelchen und Pinsel.
Wie man sich so vorstellt, genau. Ne?
Einfach auf einer Grabung. Alles ausgemessen und eingezeichnet haben und dann am Schluss wieder zugeschüttet.
Genau, diese Bodendenkmäler sind es ja, ne? Die müssen für die Nachwelt gesichert werden und dokumentiert werden.
Und was da dokumentiert wurde, das weiß natürlich unser Stadtheimatpfleger Dr. Christian Boseckert.
Man hat auf dem Areal des Albertplatzes Grundmauerreste gefunden, was nichts Ungewöhnliches ist, denn wir wussten schon durch die Chroniken, durch die schriftliche Überlieferung, dass das Areal früher bebaut gewesen ist. In erster Linie mit Scheunen und Ställen. Und man hat dann dieses Areal oder diese Gebäude da so im 18. Jahrhundert eben abgerissen und hat dann einen Platz angelegt. Das war aber noch nicht der heutige Albertsplatz, sondern das war der erste Säumarkt hier in Coburg, der dann später in die Ketchengasse verlegt wurde.
Und weil ich ihn gerade da hatte, habe ich ihn noch gefragt, das ist ja nicht das erste Mal, dass der Albertsplatz so großartig sein Gesicht ändert.
Ich spiele natürlich auf den Umbau im 19. Jahrhundert, war das, glaube ich.
Ging schon im 18. Jahrhundert los.
Siehste, deswegen bist du der Experte.
Also es gab mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass man hier die Stadtmauern und die Stadttore zum größten Teil eingerissen hat. Man muss im Vorfeld dazu sagen, dass die Stadtbefestigung, Stadtverteidigung eine Pflichtaufgabe der Kommune war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Dementsprechend war auch die Stadt Coburg für den finanziellen Unterhalt der Stadtbefestigung verantwortlich. Nun ist es durchaus so, dass das eine Menge Geld gekostet hat. Das sieht man ja heute noch in Rothenburg ob der Tauber, dass das eben dieser Unterhalt, der Erhalt dieser Stadtbefestigung sehr viel Geld verschlingt. Und Ende des 18. Jahrhunderts stellte man halt auch fest, dass so eine Stadtmauer keinen militärischen Nutzen mehr hat. Es hat Geld gekostet und zumal spielte auch ein hygienischer, gesundheitlicher Aspekt eine Rolle, weil die Leute damals ihre Abfälle in den Stadtgraben entsorgt haben. Also es hat im Sommer immer sehr viel gestunken und da hat man dann sich entschlossen, okay, macht keinen Sinn, das zu erhalten, wir reißen das größtenteils ab.
Nach welchem Plan ist man dann vorgegangen? Was hat man da gemacht? Einfach nur den Dreck zugeschüttet?
Nein, das wäre das Einfachste gewesen, sondern man hat schon damals gewusst, dass frische Luft gesundheitsfördernd ist. Man wusste nicht genau, wieso und weshalb, aber das war schon bekannt. Und man hat sich daher entschlossen, nicht nur die Stadtgräben einzuebnen und die Mauern niederzulegen, sondern eine Grünanlage, eine Parkanlage zu schaffen. Und das ist etwas Besonderes gewesen, denn das war die erste öffentliche Grünanlage in Coburg, die damals projektiert wurde.
Also da reden wir jetzt von dem Bereich untere Anlage am Albertinum vorbei, Albertsplatz, dann bis zum Viktoriabrunnen, bis zum Judentor wieder vor?
Genau, also das war schon ein großflächiges Projekt. Geplant war eben, den Bereich der unteren Anlage zu einem Park umzugestalten, aber auch vor, über den Albertsplatz, Ernstplatz bis ans Judentor. Und das sollte quasi so eine gewisse Flaniermeile sein. Man nannte das damals einen Lustgarten. Das hat aber nichts mit sexueller Lust zu tun, sondern schlicht und einfach, dass sich da die Leute an den Sonntagnachmittagen spazieren gehen und sich dort entspannen können und eben, heute würde man sagen, frische Luft tanken können.
Und damit wieder zurück ins Jetzt.
Das ist jetzt auch durch diese neue Optik des Albertsplatzes und überhaupt dieses ganzen Areals, kommt es auch wieder so ein bisschen ins Bewusstsein. Man sieht diesen Ring, der mal ursprünglich Coburg war, wie klein Coburg mal angefangen hat.
Coburg besteht halt nicht nur aus der Feste oder aus der Ehrenburg, sondern auch aus diesem neugotischen Bebauungsring, der einmalig in Deutschland ist. Und zusammen mit dem Planer hat man sich überlegt, den wieder zu reaktivieren und in Form von der Promenade wiederzubeleben, dass eine Art Entschleunigung auch stattfindet für die Bürger und die diesen Weg erleben können.
Wenn wir jetzt diesen Weg gedanklich mal weitergehen vom Albertsplatz, schlängeln wir uns dann mal Richtung Ernstplatz. Was war da denn dann die Idee? Weil da ist man ja dann nebenbei die große Straße. Wie schafft man es dann bei so einem Projekt doch noch weiter, dieses Intime, diesen Aufenthaltscharakter zu schaffen? Wie waren da die Ansätze?
Ja, zum einen ist ja auch der Pausenhof der Lutherschule Teil der Maßnahme gewesen. Der Planer hat das ganze Konzept quasi im Blick gehabt. Der darf nicht nur einzelne Bausteine sehen, sondern der muss den ganz großen Wurf und den Überblick behalten. Hier ging es darum, quasi den Lärm draußen zu lassen für die Kinder zu schützen, weil die ja dort spielen sollen können. Da wurde eine Lärmschutzwand gebaut, die durchbrochen ist mit gläsernen und hölzernen Elementen, um das so sensibel wie möglich in die Natur, in den bestandenen, vorhandenen Baumbestand auch einzufügen. Und natürlich versucht man immer durch Grün die Aufwärmung der Städte niedrig zu halten, die Versiegelung aufzubrechen, eine Aufwertung durch viel Grün und natürlich auch dadurch, dass man die Autos überwiegend raushält aus dem Quartier oder nur dort, wo sie unbedingt notwendig ist, weil sie anliefern müssen, weil sie Kinder holen und bringen müssen, wie beim Bildungshaus, quasi den Verkehr zu begrenzen.
Jetzt schlängelt sich der Weg ja dann weiter vom Viktoriabrunnen wieder rauf Richtung Parkhausmauer. Gehört auch jetzt mit zum letzten Schritt. Was mir da besonders auffällt, ist, dass jetzt halt die Stadtmauer wieder rausgeholt ist und man die einfach sieht, wenn man da langläuft.
Die Stadtmauer zu sehen, freut mich ungemein, weil die halt historische Identität Coburgs auch ausstrahlt. Die wurde ja auch saniert vom Hochbauamt während unserer Baumaßnahme. Also auch da musste alles Hand in Hand gehen. Verschiedene Akteure haben da mitgewirkt an dem großen Ergebnis. Hier wurde eine barrierefreie Zuwegung geschaffen. Dem einen oder anderen ist es sicherlich schon aufgefallen. Früher hatte man ja einen Versatz zur Straße runter mit einem deutlichen Absatz und der wurde angeglichen. Und in der Nähe der Stadtmauer wurde dann dieser Höhenversprung schon mal abgesetzt, sodass diese schöne Flanierpromenade entstanden ist.
Aber gerade der Bereich, da ist ja dann zwischen der Bebauung auf der anderen Seite und der Stadtmauer und recht wenig Platz. Und gerade da ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man die Funktionalität noch erhält, weil wir haben da einen Nahversorger, der mehr als wichtig für den Innenstadtbereich ist. Der wird jetzt auch nicht mit der Schubkarre angeliefert, sondern da muss auch irgendwie noch ein LKW hinkommen. Wie löst man diesen gordischen Knoten, dass man die Anlieferung dann noch möglich macht?
Das war schon ein sehr anspruchsvoller Bereich da unten, das muss man so sagen. Und man muss natürlich, wie gesagt, wenn man sich das nochmal vor dem geistigen Auge vergegenwärtigt, wie sich das damals dargestellt hat, ist im Prinzip an dieser riesen Asphaltflächen gerade an der Zufahrt. Und da war ja genau die Kunst, dass man im Prinzip diese Verkehrsflächen, also zugunsten, sagen wir, der Promenade, also der Fußgängerflächen und der Grünflächen zurücknimmt. Und dann geht es natürlich los. Ja, da muss der LKW rein. Das ist ja nicht nur die Anlieferung vom LKW. Es fährt regelmäßig ein Müllauto durch, es fährt regelmäßig eine Kehrmaschine durch. Und das war natürlich dann schon etwas anspruchsvoll, also diese ganzen sogenannten Schleppkurven dieser einzelnen Fahrzeuge so in den Straßenraum zu integrieren, dass man im Prinzip schon die Freiheit hat für die Fahrzeuge, aber trotzdem den großen Gedanken, dass ich will es ja zurücknehmen und ich will es ja attraktiver machen. Und wie gesagt, dann gibt es natürlich ein paar Flächen momentan, so Pflasterflächen, wo man sagen, oh, da stellt sich ganz schnell wieder jemand zum Parken drauf, dafür sind sie eigentlich nicht gedacht.
Das ist jetzt genau das Gegenüber vom Discounter. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann parkt man da nicht quer, sondern längs
genau,
zur Straße. Vielleicht nehmt ihr das mal mit, wenn ihr da parken müsst, nicht 90 Grad reinparken, sondern einfach längs zur Straße.
Genau, das sind genau diese 2 Meter, die der Anlieferverkehr vom Netto braucht. Und die wurden jetzt in der Anfangszeit halt immer mit Längsparken, also 2 Längsparker dürfen dort parken, dann kann der LKW noch durch. Wenn sich die Menschen aber querstellen, dann ist die Fläche weg. Und das ist jetzt leider in den ersten Tagen so passiert und war auch wieder relativ schwierig, das so zu handeln, dass es für jeden verständlich wird. Aber ich glaube, jetzt hat es sich doch eingespielt und jetzt sind wir doch guter Dinge, dass es dann auch funktioniert. Also so wie jetzt die Rückmeldung ist, funktioniert das Thema Viktoriabrunnen tatsächlich sehr, sehr gut, weil man hat ja im Prinzip die Fahrbahn verengt von damals 2 Fahrspuren jetzt auf 1 Fahrspur. Da gab es also schon große Bedenken, das kann doch nicht funktionieren. Aber ich sag mal so, nach den ersten 3-4 Monaten, wo jetzt die Zufahrt so möglich ist, läuft es eigentlich reibungslos.
Jetzt haben wir über den Weg gesprochen, den man eigentlich so sieht, wenn man vom Quetschentor bis raufläuft. Ja, ist alles schön und schön und Ding. Aber es ist ja noch viel mehr passiert. Es ist ja auch noch, ich sag mal, in der zweiten Reihe viel passiert. Wir haben die Tiefgarage bekommen, es sind dort hinten neue Wohnhäuser gebaut worden, es ist der Georg-Hansen-Weg wurde angelegt. Also das sind so Dinge, die gehen eigentlich, wenn man so das große Projekt sich anschaut, erstmal unter. Finden Sie das schade? Ist das vielleicht mal so ein Aufruf zu sagen, ach, geht doch mal durch die Kuhgasse durch und schaut euch mal an, was wir in der zweiten Reihe noch alles gemacht haben.
Ja und nein, also sicherlich freut man sich, wenn es jemand wahrnimmt, wenn es jemand bewusst wahrnimmt, ist es natürlich schön und freut einen, aber ich glaube, wenn es eben diese Selbstverständlichkeit gewinnt, also wie gesagt, wie die Tiefgarage am Albertsplatz, die ja wirklich sehr viel Autos weggenommen hat und auch angenommen wird, also die ist ja fast immer komplett belegt, also wenn man dann merkt, es funktioniert und es funktioniert vor allem so, wie man es sich auch erdacht hat und geplant hat, ich glaube, dann ist das schon mal Befriedigung genug. Und wie gesagt, wenn dann noch jemand in die hinteren Gassen kommt und sagt, oh, da ist es ja auch noch schön, gut, das setzt dann noch die Kirsche auf der Torte. Aber ich glaube, wenn wir merken, dass es gut funktioniert, haben wir schon sehr viel Befriedigung gewonnen.
Gibt es eine Lieblingsecke von Ihnen beiden?
Ja, eigentlich schon auf dem Albertsplatz, weil der durch dieses Wasserspiel schon eine unglaubliche Ruhe und ja, Gemütlichkeit ausstrahlt, auch wenn, selbst wenn Kinder dort spielen, die das Stadtbild beleben und ihren Spaß haben, hat es immer irgendwie trotzdem so eine hohe Aufenthaltsqualität, dass man einfach gerne dort sitzt.
Schauen wir mal auf die andere Seite.
Nee, ist schon so. Also wie gesagt, und auch wenn wir jetzt die Diskussion am Anfang, ob man den Platz auch bespielen darf, quasi mit Gastronomie etc., die war ja am Anfang sehr umstritten. Also man wollte es ja im Prinzip frei halten, weil wird irgendwelcher Druck und es wird verwässert, das System. Ich sage, wenn man jetzt das Ergebnis sieht, also ich glaube, der wird ja so gut angenommen, der Platz, also die Plätze bei schönem Wetter sind immer belegt und ich glaube, das ist ja das A und O, also das, was man ja will, man will leben in die Stadt und von daher, ja, ich glaube, der Platz hat viel mehr noch gewonnen dadurch, dass er so stark genutzt wird, ne? Also Wasserspiel, Gastronomie.
Wenn man sich jetzt mal so zurückerinnert, als es losgegangen ist, wie konkret ist denn so ein Projekt dann schon bis zum Ende geplant, um vielleicht nochmal so ein bisschen in den theoretischen Teil einzusteigen? Oder ist es nur, wir haben hier Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3 und das ist ungefähr so, wenn man jetzt sagt, 20 Jahre stecken da jetzt drin, dass sich so Ideen von Stadtentwicklung, ja, wie sich so Ideen für Stadtentwicklung vielleicht über diesen Zeitraum verändert haben, sich das da auch darstellt?
Es ist natürlich ein Konglomerat von vielen Planern und sowohl Hoch- als auch Tiefbauplanungen, städtebauliche Wettbewerben, wie zum Beispiel der Albertsplatz 4 war ja auch ein Wettbewerb im Hochbau. Das ist ja quasi als Neubau ergänzt worden. Aber daneben hat man natürlich auch vorhandenen Baubestand, der historisch erhaltenswert war, saniert. Und hat schon gesehen, das Ensemble in seiner Gestalt zu erhalten, weil natürlich auch immer der Denkmalschutz wichtig ist und eine Rolle spielt. Gerade jetzt mit dem Bildungshaus Lutherschule, dieses ganze, das Ensemble und die Ansicht sollte natürlich schon vom Platz aus erhalten bleiben. Deswegen auch die Bäume, die sehr zurückhaltend sind von den Baumkronen. Vor 20 Jahren waren da halt noch andere Schwerpunkte. Da hat man eher den Denkmal bewertet. Heutzutage geht man natürlich mehr auf Klimavorgaben oder klimatische Bedingungen ein und versucht da die Erwärmung in der Stadt niedrig zu halten, für Schatten zu sorgen. Man würde heutzutage vielleicht auch etwas mehr Grün dort installieren. Das waren damals nicht die höchsten Prioritäten.
Entwickelt sich einfach über die Zeit. So wie man früher, wie man irgendwann die Stadt als autogerecht umgebaut hat, dann hat man sie schön Postkartendings umgebaut und jetzt denkt man, wir müssen irgendwie Schatten da reinbekommen.
Naja, vielleicht auf dem Schirm schon. Es werden natürlich von den Büros dann auch Vorschläge gebracht, die auch im Stadtrat vorgeschlagen werden. Aber wir leben in einer Demokratie und der Stadtrat entscheidet für die Bürgerschaft und der Entwurf, der den größten Konsens erreicht hat, ist dann verwirklicht worden.
Jetzt haben Sie ja angesprochen, dass der obere Teil einfach noch nicht passiert ist. Das klang jetzt so, als ob der vielleicht doch noch passieren könnte. Wissen Sie da, wie konkret da der Plan aktuell ist?
Ja gut, der Plan ist eigentlich sehr konkret und wie gesagt, die Anforderung, weil es eben Fußgängerbereich ist, dass die Bordsteine wegkommen, dass man so eine niveaugleiche Straße hat, die besteht, also die ist auch im Prinzip zu erfüllen. Also von daher muss man an die obere Ketchengasse auf jeden Fall zwischen Albertsplatz und Marktplatz nochmal ran. Aber es ist natürlich dieselbe Problematik wie auch in der unteren Ding. Wir haben natürlich wieder alle Versorgungsleitungen. Wir haben natürlich Kanal, Wasser, Abwasser, dann entsprechend Fernwärme ist an der Stelle ein großes Problem. Und das würde natürlich wieder bedeuten, ähnlich wie unten eine Baustelle, die sich relativ lang zieht. Und das ist momentan etwas das Problem, dass natürlich wir eine sehr hohe Dichte an Einzelhandelsgeschäften haben, die auch noch, sagen wir mal, eher so Inhaber geführt sind, also nicht die klassischen Ketten. Der Einzelhandel ist sicherlich zurzeit kein einfaches Geschäft, das können wir nur bestätigen. Und von daher hat man natürlich das Thema, einerseits möchte man es natürlich schön gestalten, schön machen, auch die Anforderungen erfüllen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auf die Einzelhändler Rücksicht nehmen und kann an der Stelle dann nicht über 2 Jahre eine Baustelle aufmachen. Und momentan ist halt wirklich der Versuch, wie kann man das handeln, dass es für beide Seiten verträglich ist. Und daran hakt es momentan etwas, aber wie gesagt, da wird sehr intensiv daran gearbeitet und wir sind schon noch guter Dinge, dass es kommt, aber so kommt, dass auch entsprechend die Beteiligten damit gut leben können.
Ich merke das immer, wenn ich unterbewusst langlaufe, bleibe ich links oder rechts auf dem Gehsteig stehen und ansonsten merkt man dann, das ist so voll, warum läuft denn keiner in der Mitte, es ist doch Fußgängerzone.
Allein durch die Bordsteine wird es eben vermittelt, auch wenn es in Wirklichkeit eine Fußgängerzone ist und eigentlich auch so eine fußläufige Hauptverkehrsader vom Anger bis zum Marktplatz, also den Lückenschluss, hat die Stadt schon noch vorzuschließen, auch optisch.
Also wie gesagt, die Planung gibt es schon lange, da ist ähnlich, also wie gesagt, sie beruht im Prinzip auch noch auf dem Wettbewerb von 2008, also es gibt da mit Sicherheit Veränderungen, das Thema, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, Versickerung, Klimaschutz, Verschattung, das ist natürlich schon ein Thema, das wird man aktualisieren müssen, also das ist, sage ich mal, nach 20 Jahren zum gewissen Ding einfach überkommen. Momentan fällt es gestalterisch extrem ab, wenn man vom Albertsplatz kommt, auch der Marktplatz ja sehr schön geschaltet ist und zwischendrin hat man halt diese Lücke.
Gibt es denn was Sie aus dem Projekt gelernt haben, wo Sie sagen, ja, beim nächsten großen machen wir das gleich so, weil das hat sich bewährt?
Ach, lernen tut mir immer viel. Also
es ist ja nicht Schlimmes, Dingen zu lernen.
Also wie gesagt, man hat ja zum Beispiel Projekte, wie wir hatten unten am Albertsplatz immer das Thema mit der Markthalle, die man sich ja ganz anders vorgestellt hat. Ursprünglich war es mal gedacht als ganz klassischer Nahversorger. Der ist daran gescheitert, dass der Nahversorger sagt, nein, er will Parkplätze vor der Tür und nicht in der Tiefgarage, er will da hinfahren, sonst kann er sich nicht tragen. Dann hat man im Prinzip gesagt, na gut, dann müssen wir eher eine innerstädtische Nutzung. Dann ist ja diese Idee der Markthalle geboren, wo man dann auch die Vorstellung gehabt hat, da gäbe es halt dann einen Metzger, einen Bäcker, Käseladen. War sehr gut geplant, war sehr gut durchdacht, gab es eine wunderbare Planung. Aber wie gesagt, es fand sich dann halt doch kein Händler, der das auch betreiben wollte.
Mit der Konkurrenz der wie viel, Dienstag, ja. Mittwoch, Freitag, Samstag, 4-mal Markt, manchmal großer Markt, manchmal kleiner Markt, gleich 3 Meter entfernt. Kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird.
Zwischenzeitlich haben sich jetzt Nutzungen etabliert, die funktionieren, die jetzt nicht unbedingt unser planerischer Ansatz oder das Ideal wären, das man sich vorgestellt hat. Aber wie gesagt, hat sich etabliert, funktioniert sehr gut. Und sagen wir mal, das ist dann auch so eine Lehre draus. Also man muss sich für mögliche Nutzungen schon sehr, sehr viel Gedanken machen und manchmal vielleicht doch versuchen, eher sich an der Realität zu orientieren, wie an einer Wunschvorstellung, wie es ideal sein könnte. Also, aber das betrifft im Prinzip viele Bereiche. Und das ist schon eine Lehre, wo man sagt, ja.
Gibt es was, was Sie vermissen? Wo Sie sagen, ach, das war früher schöner?
Nö.
Das ist genau die richtige Antwort. Was ich noch sehr spannend finde als Gebäude in diesem ganzen Ensemble ist der ehemalige Pfaff, wo jetzt der Orthopädieladen unten mit drin ist, wo ich mir sage, das sieht immer aus wie, keine Ahnung, eine Rollschulbar oder ein Rock'n'Roll-Café. Gab's da mal Gedanken zu sagen, im Rahmen dieser ganzen Umbaudings gehen wir da ran, machen das weg und machen da irgendwie wieder was Neogotisches hin? Gut, das Gebäude ist in Privatbesitz, das ist ganz so einfach wahrscheinlich. Aber war das Ding oder stand das nie zur Debatte?
Das stand nie zur Debatte, weil es ja auch ein Denkmal ist.
Nein. Es gab also tatsächlich, es gibt Pläne aus den 80er Jahren. Da hat man das Gebäude weggenommen und hat es bebaut. Also es gibt vom Planer, der auch das Parkhaus Mauer geplant hat, der Bodo von Busse, der ja in München...
Der auch in München den
Flughafen geplant hat. Und von dem gibt es tatsächlich aus den 80er Jahren eine Planung für die Ecke da unten. Also habe ich schon im Archiv gefunden. Aber wie gesagt, sagen wir mal, spätestens seit dem Wettbewerb, also seit 2008, hat man durchaus schon erkannt, dass das Gebäude auch eine gewisse Qualität und eine Sonderstellung hat. Wie gesagt, damals war es vielleicht noch nicht ganz so, dass man sagt, sind vielleicht auch schützenswert. Mittlerweile ist das Haus, glaube ich, selbst schon in die Denkmalschutzliste oder steht zumindest kurz davor, weil es halt einfach ein exemplarisch für die 50er Jahre schon im Prinzip ein sehr,
typisches.
Noch irgendeine Anekdote, die hängen geblieben ist, die Sie vielleicht noch mitgeben wollen? Das sieht nachher, jetzt kommen Erinnerungen, das sehe ich.
In der Tiefgarage, also jetzigen Tiefgarage am Albertsplatz, das war ja ein riesiges Bohrloch. Das sind ja über 200 Rammbohrsonden eingetrieben worden.
Was ist eine Rammbohrsonde?
Ja, so große Beton-Bohrpfähle. Die auch rückverankert werden mussten, teilweise in Privatgrundstücke. Da gibt es dann auch wieder notarielle Vereinbarungen. Also es ist auch rechtlich mit einem hohen Aufwand verbunden gewesen, aber eben auch baulich. Da stand mal ein Bagger und der Bauleiter ist runtergestiegen und hat sich die Baustelle von unten anschauen wollen. Hatte Gummistiefel an, ist 2 Meter gelaufen, plötzlich stand er ohne Gummistiefel da. Also das war so hoch, voller Lehm und Morast, dass er da wirklich sich kaum bewegen konnte.
Das merkt man erst, das meiste, er macht halt überall eine Tiefgarage. So eine Tiefgarage zu bauen, ist eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben dort auch im Vorfeld Grundstücke erworben, haben die dann wieder an Private weiterveräußert, die dann selber investiert haben und saniert haben. Aber das ist natürlich schon ein Prozess, der über Jahre entwickelt wird und sich über Jahre zieht, um das Ergebnis, das wir heute sehen, dann irgendwann mal zu erreichen.
Gab es auch spannende Ergebnisse bei den Bodenuntersuchungen, wo man die Baugrube ausgehoben hat. Da waren also sehr hohe Arsen- und Quecksilberbelastungen.
Weiß man, wo die herkommen?
Ja, und das macht es dann eben spannend, weil da war ja nie irgendwie ein Gewerbe, das jetzt mit den Stoffen gearbeitet hätte. Und die Erklärung war dann die, dass im 30-jährigen Krieg die Schweden wohl dort ihre Geschützstellungen hatten. Und die Kanonenkugel damals sind mit Arsen und Quecksilber verfestigt worden. Und das sind im Prinzip die Rückstände des 30-jährigen Kriegs, die da quasi auf die Stadtmauer gefeuert haben. Ne?
Fast 400 Jahre später. Was man da alles so findet, wenn man in so einer Stadt buddelt. Haben Sie noch Energie für das nächste Projekt?
Immer. Ja gut, wie gesagt, wir sind ja momentan schon oben im Steinweg unterwegs, Lohgraben. wie gesagt, der erste Step ist mal gemacht. Wir haben einen Haufen, sehr viele Hochbauten vor der Brust. Also wie gesagt, haben wir unser eigenes Geschäftshaus draußen, junges Leben, das jetzt zwar nicht im Sanierungsgebiet ist, hat aber seine Zweigstelle quasi, das junge Wohnen im Steinweg 3537. Also dort sollen im Prinzip Angebote für junge Menschen geschaffen werden, für Studenten, Schüler, Auszubildende. Das haben wir dann im ehemaligen Schlick, das wir ja im letzten Jahr abgebrochen haben. Dort soll das Thema Mehrgenerationenwohnen bearbeitet werden. Also auch gerade ein Angebot für die älteren Menschen, dass wir einfach diese Nutzungsmischung ins Quartier bekommen. Und wie gesagt, das sind alles Vorhaben, die ja zu einem sehr groß sind, anspruchsvoll sind und die wir jetzt im Prinzip zügig angehen wollen, damit wir im Prinzip im Bereich Lohgraben, Steinweg dieselbe Kehrtwende schaffen, wie wir es eben in der Ketschen-Vorstadt geschafft haben. Das wäre das Ziel.
Jetzt gab es noch eine Frage, die mir noch einfällt. Gab es Ideen, den historischen Viktoria-Brunnen wieder zu beleben?
Ist mir nichts bekannt. Obwohl der Schaffner, der Planer von RSP, die haben das tatsächlich, hat er nicht bei der Führung erzählt, kurz überlegt, ob dann Brunnen wieder eingeplant werden sollte. Aber das war halt von der Funktion her irgendwie so absurd, dass das nicht gepasst hätte, ne? Weil Viktoria Brunnen, das suggeriert natürlich schon, dass da auch ein Brunnenbauwerk vorhanden ist, aber das haben sie dann letztendlich nicht in die Planung integrieren können.
Ich habe mit meinem Bosiker damals gesprochen, vor 2 Jahren schon wieder, als das Bürgerbüro umgezogen ist, da haben wir gesagt, wir machen uns mal auf die Suche nach dem Viktoriabrunnen. Und dann meinte er, naja, eigentlich, man sieht nichts, das ist nur so ein, also der muss auch irgendwie an der Stadtmauer rangeklebt gewesen sein und gar nicht so, nicht einen großen Brunnen, wie man sich großartig vorstellt. Hätte, glaube ich, da auch nicht wirklich reingepasst, noch vernünftig. Wenn sich die Wolken heute verzogen haben, dann finde ich sie beide auf dem Albertsplatz.
Immer mal wieder, ja. Aber nicht nur, weil Coburg hat natürlich auch andere schöne Plätze und Orte, wo wir uns gerne aufhalten.
Danke für die Arbeit.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Und in der aktuellen Ausgabe von Unser Coburg, also ich rede da von Juni 2026, gibt es auch noch so ein paar Vorher-Nachher-Fotos, wie sich die Ketschen-Vorstadt verändert hat. Der Hirsch ist dann mal weg.